Hallo und herzlich willkommen bei Business WTF.
Business WTF ist der Podcast von zwei Gründerinnen, die von Business keine Ahnung hatten.
Aber dafür jetzt einen wunderschönen neuen handgefertigten Jingle haben.
Ja, was ihr gerade hört, ist unser nagelneuer Jingle, den Iris, deine Frau, die Petra Schrenzer, für uns komponiert.
Aufgenommen
und dann auch gemischt und
alles.
Dir per E-Mail geschickt hat.
Ja, toll. Danke, Petra.
Ich komme mir so cool vor.
Ja,
mit der Musik, oder? Also mein Millennial-Herz, das schlägt höher, muss ich sagen. Weil es hat einen 90s-Touch.
Immer. Wenn man die Petra fragt, hat es immer einen 90s-Touch.
Schön. Sehr, sehr schön. Ja, das ist jetzt die Musik, die am Anfang und am Ende dieser Episode jetzt immer hören werdet. Nochmal herzlichen Dank an die liebe Petra. Das ist wirklich sehr, sehr cool. Mhm. Ja. Iris, Folge Nummer 4 von Business WTF.
Schön, dass du da bist.
Ja, ich freue mich voll,
ja,
dass ich da bin.
Ja, ich habe dich ja die letzten 2 Wochen fast überhaupt nicht gesehen.
Ja, und ich freue mich aber natürlich noch umso mehr, dass du da bist.
Ja, ich war auch im Homeoffice die meiste
Zeit. Tatsächlich, wir haben uns die letzten 2 Wochen sehr, sehr wenig gesehen, weil du warst in Deep Work.
Genau.
Wie man das nennt.
Ich habe Dinge fertiggestellt. Ich bin sehr stolz drauf. Darf ich mich loben kurz?
Du darfst dich loben. Außerdem muss ich sagen, ich habe dich, glaube ich, nur viel zu wenig gelobt dafür. Weil die Iris hat nämlich in den letzten 2 Wochen, wir haben ja einen Podcast, der heißt Im Museum.
Mhm.
Um da für uns selber da jetzt auch gleich mal Werbung zu machen. Im Museum ist ein Kulturpodcast. Und die Iris hat zusammen mit dem Kunsthaus in Wien eine Podcast-Serie gestaltet zum Thema Wald.
Ja, urschön. Wald, ich darf nicht zu viel drüber reden, weil wenn ich anfange drüber zu reden, kann ich nie mehr aufhören, weil der Wald ist mein absoluter Lieblingsort. Und ich bin sehr froh, dass ich das jetzt in 3 Episoden gießen habe dürfen, meine Begeisterung für den Wald.
Weil man muss sagen, seit Jahren redest du über den Wald und jetzt machst du tatsächlich eine Serie über den Wald.
Urschön.
Finde ich cool. Ja.
Ja.
Aber wir haben uns deswegen nicht gesehen. Das ist schon interessant.
Nein, ich muss noch ein bisschen Werbung machen, bevor du weitergehst.
Ah,
also okay. Into the Woods heißt die Serie. Ja. 3 Teile gibt es. Es ist eine Serie zur Ausstellung.
Mhm.
Und die Ausstellung beschäftigt sich mit dem Ökosystem Wald.
Mhm.
Heißt, es gibt nicht nur Kunst, sondern es gibt auch NaturwissenschaftlerInnen, die da was zu sagen haben. Und man erfährt dann so tolle Dinge wie Pflanzen miteinander kommunizieren.
Mhm.
Was passiert, wenn man sich ein CO2-Kompensationszertifikat, ein schwieriges Wort, ein CO2-Kompensationszertifikat kauft, also bei so einem Plant-a-Tree-Programm mitmacht.
Das ist ein Zungenbrecher.
Genau. Und die 3. Episode geht nächste Woche online am Freitag und da geht es um den Praterau-Wald. Urschön.
Was war dein größtes Aha?
Mein größtes Aha ist sehr banal vielleicht.
Mhm.
Und zwar haben wir im Praterau-Wald im Prater in Wirklichkeit, gibt es so kleine Hügelchens am Boden oder eigentlich überall. Und die haben so ein Loch oben drauf.
Ja.
Weißt du, was das ist?
Na?
Wildbienennester.
Im Boden?
Ja.
Aha, okay.
Die nisten im Boden, urschön.
Ah, wow.
Also wenn du irgendwo mal spazieren gehst und so ein kleines Hügelchen siehst, sind das Wildbienennester.
Ah, die nisten im Dings. Aber sind die so schwarz, die sind nicht gelb?
Die Wildbienen,
das heißt,
die haben zum Teil einen lila Bopsch.
Aber schauen sie aus wie Bienen?
Die schauen schon, ja.
Schon bienig.
Also nicht so wie die Biene Meier, aber man kann sie schon als Bienen erkennen.
Fun Fact, mir ist letztens eine Biene beim Radfahren in den Mund geflogen. Und hat mir dann in die Lippe gestochen.
Bin sehr froh, dass du noch lebst.
Gut, oder?
Ja.
So schnell kann es gehen. Okay.
Was hast du eigentlich
Anfangs
gemacht die letzten 2 Wochen?
Die letzten 2 Wochen. Ich war nicht in Deep Work, ich bin herumgelaufen wie so ein Erdmännchen.
Ein Erdmännchen.
So aktives Erdmännchen. Genau, so aktiv und hyperaktiv. Ich war unterwegs, ich war unter anderem für uns in so einem, wir sind ja in so einem Medien-Startup-Incubator.
Mhm.
Wo wir wir bauen ein Magazin, das ist ein Hörmagazin und ein Printmagazin, das im ganzen Dachraum erscheint, mit Themen zu Wissenschaft, Kultur und Gesellschaft.
Ja,
das hört sich urtrocken an.
Das hört sich so.
Aber es ist ja jetzt kein Pitch für
das. Es wird so schön werden und das ist jetzt
ja,
echt so.
Aber es ist ja jetzt, also ist jetzt inhaltlich, ich will jetzt keine Inhalte weitergeben.
Mhm.
Aber ja, da habe ich mich dann einen ganzen Tag mit Value Propositions und Zielgruppen und so einem Zeug beschäftigt.
Mhm.
Und das war sehr, sehr produktiv, weil die Runde einfach voll cool ist. Ja, also cool. Leute, die was wollen vom Leben, vom Business und sie sehr, sehr gut Feedback geben können gegenseitig und ganz unterschiedliche Dinge machen. Das ist auch sehr wichtig.
Ja.
Dass zu Techies, so ganz sage Techies, und dann echte Business-Leute und dann aber einen sehr bekannten Journalisten. Ja, coole Runde.
Ja, schön.
Mhm.
Und das heißt, du weißt jetzt mehr, wie wir unser Produkt dann verkaufen werden.
Absolut. Und das ist schon irgendwie cool. Anschließend an Folge Nummer 3, heiße Luft. Da reden wir ja drüber irgendwie, dass man zuerst Dinge im Kopf erfindet, dann allen Menschen irgendwie erzählt. Und dann irgendwann müssen sie dann konkret werden, also quasi von Fantasie in die Wirklichkeit wechseln. Und solche Tage sind echt cool, weil da passiert genau dieser Wechsel in mir. Da wechsle ich von Fantasie auf Wirklichkeit. Dann ist es nicht mehr nur cooles Konzept und großes Blabla, sondern es wird dann was Handfestes. Weil aus dem kommen dann also Actionpläne raus. Weiß man dann ganz genau, was kommt als nächstes, was muss man machen. Und dann wird es so wirklich, ich bin schon so begeistert, dieses Ding dann auch, ich bin dann auch für Vertrieb und Sales und solche Sachen zuständig. Und ich freue mich voll, mit also an Leute dann heranzutreten und so Kooperationssachen aufzubauen. Das wird sehr, sehr cool. Freue mich wirklich drauf.
Apropos Wirklichkeit, wir fliegen ja nach Japan.
Wir fliegen.
Das ist auch noch so in der
Minute,
Luft.
Minute 7 und du gibst schon mit Japan an.
Ja, ja.
Wir fliegen in 2 Wochen in Japan, nach Japan. Das heißt, die nächste Folge wird
live aus live from Japan.
Und extrem ungeschnitten live aus Japan.
Ungeschnitten.
Ungeschnitten.
Mhm.
Müssen wir machen.
Sicher.
Wir werden dort nicht nichts schneiden.
No.
No. Wir fliegen nach Japan für ein anderes Projekt, also auch unser eigenes. Wir machen ein Hörbuch zu den 7 Todsünden.
Mhm.
Und jetzt fliegen wir nach Japan zum Thema Völlerei.
Das ist so aufregend. Ich kann das überhaupt nicht begreifen. Aber ja, es wird so sein. Die nächste Folge kommt aus Japan. Ja. Und diese Folge, was ist denn eigentlich der Plan für diese Folge?
Ich muss nur sagen, mich gruselt es noch ein bisschen.
Wieso?
Ja, weil es ist schon, die Flüge sind gebucht, wir haben ein Zimmer, unsere Aufnahmesache, also der Sketch, den habe ich geschickt mit unserer Protagonistin dort. Die hat mir aber noch nicht geantwortet. Das sind immer so Sachen. Dann hat man dann plötzlich so Fantasien im Kopf. Ja, aber was ist, wenn die jetzt plötzlich keine Zeit hat?
Ja, dann machen wir uns eine gute Zeit in Japan.
Dann machen wir uns eine gute Zeit in Japan, machen wir so. Und natürlich aber auch, ja, einfach so für Unknowns bei sowas. Also quasi technische Voraussetzungen sind natürlich geklärt und solche Dinge, aber es gibt halt irgendwie so Unknowns manchmal. Okay, gut, das war's von Japan.
Ich wollte gerade sagen, das interessiert jetzt wirklich niemanden.
Ja, aber es ist
worum
Anfang. Du hast mir beauftragt, die Folge zu strukturieren.
Drauf.
Und anfangs Gequatsche war das jetzt. Das ist erledigt.
Okay, erledigt, toll.
Das ist erledigt.
Ja,
da steht da,
was steht als Punkt Nummer 2 drauf?
Punkt Nummer 2 ist, und der führt eigentlich dann schon über zur neuen Folge. Wir haben eine ganz, ganz liebe Rückmeldung auf unsere letzte Folge bekommen.
Stimmt.
Von der lieben Simai.
Die Simai, die Simai hat uns was geschickt.
Wer ist denn die Simai?
Die Simai müssen wir kurz vorstellen, ja, weil die macht einen feministischen Newsletter. Einmal im Monat kommt der raus, heißt Die bunten Seiten.
Der sehr unterhaltsam ist.
Ist urlustig
Der ist wirklich
lesen.
Sehr unterhaltsam.
Genau.
Das ist eine gute Mischung aus Unterhaltung und Information.
Ja.
Ja, sie schafft das wirklich sehr gut, muss ich sagen.
Finde ich auch.
Ja.
Genau, was wollte ich sagen? Ich wollte sagen, den gibt es sicher irgendwo zu abonnieren. Ich weiß aber es nicht auswendig.
Und in unseren Shownotes.
Genau, wir stellen natürlich das in die Shownotes. Und das Coole war, dass die Simai mir eine Sprachnachricht geschickt hat, weil wir haben in der letzten Folge gesagt, ihr dürft, sollt, müsst Sprachnachrichten schicken.
Mhm.
Wir freuen uns über Feedback.
Mhm.
Und die Simai hat es tatsächlich getan. Und ich habe es mir dann angehört in der Straßenbahn und ich bin vor Schamesröte versunken.
Errötet.
Im Boden versinken geht nicht so gut in der Straßenbahn.
Ich bin vor Schamesröte errötet.
Ich bin vor Schamesröte errötet, weil sie uns sehr gelobt hat. Und das war
das Spiel.
Sehr schön. Dürfen wir das jetzt so viel Eigenlob da abspielen?
Ja, ich werde dann auch rot, aber es ist schon voll okay.
Aber irgendwie hat es was mit dem Thema der Folge zu tun.
Es hat mit dem Thema der Folge zu
tun. So viel kann man schon anlesen.
Also danke auch, liebe Simai, gleich im Vorfeld.
Mhm.
Du hast uns Inspiration gegeben,
okay,
was wir in dieser Folge Nummer 4 dann besprechen werden.
Mhm. Bist du bereit, rot zu werden?
Ich bin so bereit.
Hallihallo, liebe Iris, hier ist die Simai. Ich wollte mich melden, weil ich habe mir gerade eure neue Podcast-Folge angehört. Und also ich hätte sowieso, auch wenn ihr nicht gesagt hättet, dass ihr mit uns HörerInnen in Austausch treten wollt, hätte ich mich so und so bei euch gemeldet, weil ich euch ein Riesenkompliment aussprechen wollte. Es gefällt mir richtig, richtig gut.
Siehst du?
Die neue Folge war genau das, was ich gebraucht habe. Danke, dass ihr das erwähnt habt, dass Chaos und Struktur sich abwechseln. Ich habe gerade absolutes Chaos und voll habe mir die Folge vor allem anhören wollen, auch weil ich eben dachte, boah, da hacke ich mir jetzt die geilen Tools raus und das habe ich nicht bekommen und das finde ich sehr gut so, weil ich das eben sehr schätze, wie ihr da rangeht und wie ehrlich und vulnerabel ihr euch zeigt. Ich suche auch immer nach Leuten, die da eben nicht so kapitalistisch irgendwie rangehen, sondern eher künstlerisch oder halt eben menschlich.
Das sind die Stichwörter zur heutigen Folge.
Die sie meint, danke, du hast uns die Stichwörter für die heutige Folge nämlich gegeben, weil ich es voll interessant finde, dass sie uns so beschreibt.
Dass sie uns so benennt auch, weil eigentlich habe ich ja das Gefühl, ich will immer davonrennen vor diesen Bezeichnungen, weil ich war an der Kunstuni. Bin von der Kunstuni davon gerannt und du warst in antikapitalistischen Agitationsgruppen, oder?
Agitationsgruppen.
Und bist davon gerannt und dann haben wir ein Business gegründet und dann wollten wir weder künstlerisch noch antikapitalistisch sein. Und dann machen wir einen Podcast, den wir Business What the Fuck nennen und die erste Rückmeldung ist, das ist so nett, weil ihr seid so künstlerisch und antikapitalistisch.
Das zeigt mal wieder, dass man vor gar nichts davonrennen kann.
Vor nichts.
Und es ist schon gut, wenn man zu Dingen dann auch ein gesundes Verhältnis aufbaut. Wir haben ja vor der Folge darüber geredet, wie die Folge dann auch heißen soll. Und ich habe dann so gesagt, okay, aber irgendwie wäre es ja cool, wenn wir erzählen, warum der Erfolg, also wir sagen Business What the Fuck und wir sind so untypische Gründerinnen. Und ich habe dann irgendwie so gesagt, ja, reden wir darüber, was unser untypischer Werdegang ist. Und du hast absolut recht gehabt zu sagen, Andi, der Punkt ist ein anderer. Der Punkt ist der, wir haben kein Money-Mindset.
Ja.
Wir sind zwei Gründerinnen, so kann man das auf den Punkt bringen, ohne Money-Mindset.
Genau.
Aber erklär mal, was heißt denn das überhaupt?
Kein Money-Mindset zu haben.
Kein Money-Mindset zu haben.
Ich finde es ja immer lustig, wenn man so quasi reguläre Business-Podcasts hört. Oder sich mit so Business-Themen beschäftigt, weil gleichzeitig gibt es natürlich ein Interesse dran und ich finde das interessant, wie Leute das machen, aber umgekehrt spüre ich dann immer so ein Alien-Gefühl diesen Menschen gegenüber, wo ich das Gefühl habe, denen geht es halt wirklich tatsächlich darum, in möglichst kurzer Zeit möglichst viel Geld zu verdienen.
Du sprichst mir aus dem Herzen. Ich habe nämlich genau letzte Woche so eine Situation erlebt.
Wie?
In einer Runde mit Gründerinnen. Hat der Workshop-Leiter, der selber CFO ist und wirklich ein cooler Dude ist, der wollte dann wissen von uns, ja, was ist denn eure Motivation? Warum macht sie, also warum gründet sie, warum baut sie diese Unternehmen auf?
Die persönliche Motivation.
Die ganz, ganz persönliche, also das war nämlich so, was ist ganz, ganz, also du als Mensch, hey, pack aus jetzt.
Und?
Sag jetzt.
Was hast du gesagt?
Da war ich schon mal vor der Frage irgendwie überrascht. Ich meine, wir reden da ja, wir haben Iris und ich, also wir zwei reden ja, haben wir ja am Anfang voll viel über das Thema irgendwie geredet, also was ist unsere Motivation? Aber so öffentlich, dass mir jemand jetzt so straight up irgendwie gefragt hat, was ist es jetzt, hau raus, ist mir noch nicht passiert und ich war dann ein bisschen überfallen davon und habe dann einfach gesagt so, ja, ich möchte coole Dinge machen. Und dann haben sie alle so geschaut in der Runde, so. Ja.
Okay.
Okay. Aber es ist nicht ganz akzeptiert worden. Und dann habe ich mich daran erinnert, was du immer sagst. Ich habe deinen Größenwahn zu meinem gemacht und habe dann gesagt, ich möchte etwas bauen, das größer ist als ich selbst.
Und?
Dann haben dann plötzlich alle genickt.
Wirklich?
Und ich habe dann aber auch relativ schnell verstanden, warum. Weil das kann man als Statusbedürfnis lesen.
Wie?
Im Sinne von, in dieser Runde, da muss man ein bisschen ausholen, hat es halt Leute gegeben, die irgendwie so gefragt wurden, was ist eure Motivation? Ja, ich will einen Exit machen. Das heißt, ich baue jetzt ein Unternehmen auf, das sie in kürzester Zeit verkaufen. Also kürzester Zeit ist der falsche Ausdruck, aber dass ich in dem Bewusstsein aufbaue, es zu verkaufen und Fettkohle damit zu machen.
Ja.
Ja, das heißt, der Konsens war, es geht ums Geld. Und erst, wie ich dann deine Antwort gegeben habe, mit, ich will was bauen, das größer ist als ich selber, das hat dann schon wieder irgendwie genug, weiß ich nicht, Status in sich gehabt, um akzeptiert zu werden.
Wobei ich das ja gar nicht sage, wegen dem Status.
Ja, warum sagst du das eigentlich?
Na, weil ich tatsächlich das Gefühl habe, ich würde gerne was bauen, ich würde gerne einen Ort schaffen, ich würde gerne einen Ort quasi im Räumlichen, aber auch im Ideellen schaffen, wo Leute daran beteiligt sind, die eben coole Sachen machen und der dann ohne mich funktioniert.
Mhm. Dass man Strukturen schafft, die unabhängig von einem selber irgendwie die eigene Vision weiter tragen.
Genau. Oder die sich dann entwickeln kann. Es muss ja nicht dann meine Vision sein, die alle weitertragen müssen, aber so, ich finde schon cool, dass man so den ausschlaggebenden Punkt, also ich glaube, da steckt schon so ein bisschen Ego-Gefühl drinnen, die Initiation macht von so einem Ding, das dann aber wächst und größer wird und dann größer als ich selbst werde im Sinn von, es braucht mich halt einfach nicht mehr.
Aber in diesem Gespräch eben ist voll viel um Geld gegangen und da habe ich eben dieses Gefühl gehabt, so entweder bin ich der Alien oder die anderen sind teilweise Alien. Weil mir, und jetzt uns komplett frei zu sprechen von irgendwelchen Status- und Ego-Motivationen ist ja auch kompletter Blödsinn,
nein,
oder?
Ja, absolut.
Aber so das grundlegende Bedürfnis, und deswegen haben wir ja miteinander zu arbeiten angefangen, ist halt nicht Geld. Es ist null Money-Mindset.
Wir haben schon die Idee gehabt, wir wollen mit dem, was wir machen, Geld verdienen.
Wir müssen Geld verdienen. Und ich würde auch nicht sagen, Idee. Ich würde jetzt wirklich sagen, Idee. Ich habe das Gefühl gehabt, so, die Wirklichkeit hat uns dann relativ schnell zu dem Wink gegeben, ihr müsst auch Geld verdienen.
Ja, das stimmt. Das ist eine Mischung. Aber es war nie der Punkt quasi, ich möchte reich werden. Ich finde, das ist so ein... so wie du sagst, das sind so ein Alien-Gefühl, wenn Leute sowas sagen.
Das heißt also, wir haben wirklich kein Money-Mindset und das sagt sich jetzt irgendwie leicht so daher. Das hat aber echte Konsequenzen, wenn man ein Unternehmen aufbaut.
Es war ja auch sehr lustig, ganz am Anfang war es für mich und ich glaube für dich auch, na ich weiß es eigentlich, dass für dich auch extrem schwierig war, auch einfach nur Freundinnen zu erzählen, dass wir jetzt ein Unternehmen gründen, weil sich das so schmutzig und so dreckig und so verboten angefühlt hat. Wir haben jetzt auf die dunkle Seite der kapitalistischen Wirklichkeit gewechselt.
Das stimmt.
Das hat lang gebraucht, bis ich sagen kann, jetzt so mit Stolz quasi, ja, wir haben ein Unternehmen gegründet.
Bei der WKO muss man es ja mit einem Gewerbe eintragen, wir haben uns als Werbeagentur eingetragen, weil das halt quasi vor der Art und Weise, was wir damals erstellt haben, halt notwendig war.
Mhm.
Und alleine diesen Schritt zu gehen, zu sagen, wir haben jetzt eine Werbeagentur, hat sich tatsächlich so angefühlt, so, ja, jetzt ist es soweit, jetzt gebe ich alle meine Werte auf, die irgendwie die 10 Jahre davor vor mich hergetragen haben,
ja,
oder?
Ja, total.
Du warst man muss ja sagen, und du warst, die Iris war auf der Kunstuni.
Ja, ich war vielleicht noch im politischeren Politikumfeld als du.
Mhm.
Obwohl ich auf der Bildenden, auf der Kunstuni studiert habe, haben wir sehr viele antikapitalistische Texte gelesen und sehr viel Philosophie betrieben und über die Welt philosophiert und politische Dinge getan. Das war urspannend, aber das hat mich jetzt nicht unbedingt dazu qualifiziert, zu sagen, ich will Geld für meine Arbeit.
Aber ich finde es interessant, warum haben wir uns dann eigentlich dazu entschieden, Unternehmerinnen zu werden?
Ja, keine Ahnung, warum eigentlich?
Ja, ich will coole Sachen machen.
Ja, eben.
Aber da ist mir ja eben draufgekommen, also im Zuge dieser Auseinandersetzung mit Anfang 30, was will ich eigentlich von meinem Leben? Ist es tatsächlich, also so in Wirklichkeit war es ein kreativer Tatendrang. So haben wir uns ja auch kennengelernt, oder? Miteinander einfach coole Dinge zu machen. Und dann irgendwo am Weg ist es dann irgendwie klar geworden, okay, sowas funktioniert aber nur über die Selbstständigkeit. Da habe ich ja noch gar nicht an ein Unternehmen gedacht, oder? Sondern Selbstständigkeit.
Ja, ich glaube, das ist auch, ich glaube, das ist etwas, was vielleicht auch sehr gut zu dieser Folge passt, weil dieses Gefühl, dass man coole Dinge machen will, ja dann oft einem auch so ein bisschen im Weg steht, vor allem wenn man Dienstleistungen macht. Und ich glaube, da haben wir ganz viel gelernt aus unserem fehlenden Money-Mindset. Also wenn man so intrinsisch motiviert ist, coole Dinge zu machen und man trifft dann auf einen Auftraggeber, der einem quasi die Möglichkeit bietet, was Cooles zu machen, dann ist es ja doppelt schwierig, dafür Geld zu verlangen. Und ich meine, diese Auseinandersetzung haben wir, ich tue mir immer noch sehr, sehr schwer, richtige Preise zu verlangen. Und das vor allem in Kontexten, wo ich die Arbeit besonders gern tun will.
Mhm.
Das ist total schwierig. Je lieber ich die Dinge tun will, desto schwerer tue ich mir, richtig viel Geld zu verlangen.
Mhm.
Aber ist eh klar, weil meine intrinsische Motivation ist dann höher und dann brauche ich nicht so viel Geld von außen. Und das ist aber total kontraproduktiv, wenn wir ein UnternehmerInnen sein wollen.
Ich sehe das ja so, wir binden natürlich unseren Selbstwert ganz stark an die Qualität unserer Produkte.
Ja.
Das heißt also, in einer gewissen Weise habe ich das Gefühl, wenn ich Dienstleistungen mache, weil da gehen wir jetzt weg und machen Produkte für uns, aber hauptsächlich haben wir jetzt Dienstleistungen gemacht in den letzten 4 Jahren. Wenn ich Dienstleistungen mache und was abgebe, habe ich immer das Gefühl gehabt, dass der Kunde und die Kundin, und so muss man das bezeichnen mit dieser Härte, jetzt mit dem Feedback über meinen Selbstwert abstimmen. Wenn ich ehrlich sein soll. Es ist wirklich, wirklich so, ich schicke das dann ab, weil überhaupt, wenn wir Podcast machen und so, man kann die Dinge auch nachhören, die wir gemacht haben, die ersten auch. Ich habe das immer abgeschickt oder wir haben es abgeschickt, weil es ist natürlich ja Teamleistung, oder?
Mhm.
Man schickt es ab und dann wartet man irgendwie, dass was zurückkommt, weil es ist so irgendwie, werde jetzt gelobt oder sagt mir jetzt jemand, das war gut genug?
Mhm.
Also was aber verrückt
ja,
ist.
Ja, ja.
Und was da aber irgendwie total dran hängt an dem Ganzen, ich warte ja auf mein Lob und an die Bestätigung meines Selbstwertes. Und das kann ja aber nie, das ist ja immer nie genug. Das kann ja nie genug sein, weil natürlich, wer so an Dinge herangeht, hat offensichtlich ein Selbstwertproblem.
Ich wollte gerade sagen, ja, ja.
Dementsprechend, wenn wir jetzt diese Kehrseite dann anschauen, haben wir uns deswegen natürlich auch nie getraut, viel Geld zu verlangen. Weil man immer das Gefühl hat, ja, man könnte sie eigentlich noch besser machen.
Mhm.
Oder?
Haben wir Tipps für Leute, denen das ähnlich geht?
Ich wollte gerade sagen, wo stehen wir denn da
gerade?
Also das ist schon irgendwie cool, wenn wir darüber reden, wie...
Wir haben ja schon ein bisschen was gelernt.
Wir haben was gelernt nämlich in der Sache.
Ja.
Was haben wir gelernt?
Wir haben gelernt, dass man Preise zwar ungefähr nach Stundensätzen kalkuliert, aber nicht tatsächlich in Stunden kalkuliert.
Was heißt das?
Heißt, wenn man mehr verlangt für ein Produkt und dann braucht es kürzer, ist das vollkommen in Ordnung.
Das ist richtig, aber ich würde sogar nur auf der Metaebene, ich würde fast auf die Metaebene gehen. Ich würde erstmal sagen, fangen wir mal ganz vorne an. Das Erste, was wir gelernt haben, und da hat uns, wir haben für eine HR-Firma, eine Human Resources-Firma, ist eigentlich so ein furchtbarer Name, oder? Human Resources, die sind so liebe Leute und helfen wirklich Firmen irgendwie besser mit ihren Mitarbeiterinnen umzugehen. Ist eigentlich ein furchtbarer Name, HR. Das ist ja eine Katastrophe.
Das ist halt der Kapitalismus.
Das ist der Kapitalismus wieder. Auf jeden Fall, mit denen haben wir gearbeitet und der liebe Vincent, darf man es sagen, der liebe Vincent ist dann, der hat mir gesagt, bitte schick mir deine Preise. Dann habe ich uns seine Preise geschickt und dann hat er mit mir telefoniert und hat dann gesagt, lieber Andreas, du weißt schon, was wir am Tag verlangen.
Und du hast gesagt, nein.
Ja, die verlangen halt am Tag so viel, wie wir für ein zweiwöchiges Projekt verlangt haben am Anfang. Und da hat er mir schon erklärt, und das war extrem, extrem, extrem hilfreich, diese ganze Konzeptarbeit, also das, was wir als Künstlerinnen in Wirklichkeit leisten, also diese ganze Geistesarbeit und auch irgendwie, dass das Produkt ein Gefühl kriegt und das alles, das wird halt von Menschen, die im kreativen Dienstleistungsbereich arbeiten, komplett dazu geschenkt. Man traut sich einfach nicht herzugehen und zu sagen, meine Konzeptleistung ist ein Viertel oder vielleicht sogar mehr des Projektwertes.
Weil normalerweise denkt man immer in Produktionsarbeitsstunden, da hat man irgendwie vielleicht gewisse Stundensätze, die man für sich kalkuliert hat, aber man denkt selten in Konzept.
Absolut.
Wert.
Konzeptwert.
Den Wert, den ein Konzept hat.
Und das hat er mir gesagt, weil das ist ja eigentlich euer USB. Das ist das, was ihr mitbringt.
Unser Unique Selling Point.
Ja.
Na, ja. Man muss diese Dinge, ich hab urlang nicht gewusst, was ein USB ist.
Aha.
Ja.
USB, das steckt man in.
Genau. Kein USB, also sondern USP.
Learning Nummer 1, wenn man seine Konzeptarbeit, seine Kreativarbeit unterpreist, dann unterpreist man eigentlich genau den Teil, der dich ausmacht.
Ja.
Es war so.
Sehr gut.
Learning Nummer
zweites Learning, und das haben wir gerade vor kurzem erst gelernt. Wir haben am Anfang so die Tendenz gehabt, das Gefühl zu haben, ich glaube, das ist, weil du mal in einem Medienunternehmen gearbeitet hast und dort gelernt hast, dass man immer Rabatte geben kann.
Mhm, das stimmt.
Haben wir irgendwie begonnen, unsere Angebote immer mit Rabatten zu schreiben. Ich weiß gar nicht, warum.
Ja, das ist das schlechte Gewissen in Prozenten ausgedrückt.
Genau, das stimmt, das ist nicht das schlechte Gewissen, sondern das ist der fehlende Selbstwert in Prozenten ausgedrückt.
Danke, das stimmt.
Genau. Und natürlich, weil man das Gefühl hat, okay, das ist vielleicht das erste Projekt, das man mit irgendeiner Institution oder einem Unternehmen macht, und in Zukunft möchte man dann die Preise erhöhen, deswegen schlagt man beim ersten Ding irgendwelche Prozente, Rabattpreise drauf, was an sich ja vielleicht eine ganz gute Idee sein kann, weil man sich damit den Spielraum aufmacht, dass man später mehr verlangen kann. Aber letztens habe ich zum Beispiel mit einem Kunden, mit dem wir schon mal zusammengearbeitet haben, plötzlich wieder so einen Rabattpreis draufgehauen. Und bevor ich es abgeschickt habe, wir haben darüber gesprochen, du hast gesagt, ja, hau halt 10% Rabatt drauf. Das war deine Idee, muss ich ehrlich sagen. Ich habe deiner Idee gefolgt.
Aha, okay.
Genau, und das habe ich dann gemacht. Und dann haben wir, bevor ich es abgeschickt habe, nochmal kurz drüber geredet bei einem Café. Und du hast gesagt, ja, warum eigentlich? Und ich habe mir gedacht, ja, aber warum denn wirklich? Mhm. Weil ich das Gefühl hatte, dass der Preis zu hoch ist für das, was sie sonst zahlen. Mhm. Habe es dann ohne Rabatt abgeschickt. Und das Angebot ist einfach angenommen worden.
Mhm. Ja,
danke für diesen Eingriff.
Weil man immer das Gefühl hat, das ist um 300 Euro zu teuer oder um 600 Euro zu teuer. Also weißt du, irgendwie sollte man noch...
Achso, naja.
Dieses Gefühl ist so absurd.
Mhm, warum? Es darf nicht über 5000 Euro sein oder so. Also es sind immer so magische Zahlen.
Kommt davon halt, für welches Produkt das ist.
Genau.
Aber es ist irgendwie total schräg.
Ja.
Und dann plötzlich... Ja, das Rabatt ist der Ausdruck deines schlechten Gewissens im Prozentanteil.
Vor allem, gib nicht Leuten Rabatt, die ja schon in Kontakt mit dir sind und von denen du weißt, dass sie mit dir zusammenarbeiten wollen. Mit denen haben wir ja schon ein Vertrauensverhältnis. Und ich bin mir sicher, wenn das nicht möglich gewesen wäre aus irgendeinem Grund, weil das Budget nicht reicht, hätten die begonnen nachzuverhandeln. Und dann hätten wir halt irgendeinen Weg gefunden. Aber nicht... greif nicht vor.
Naja, total dämlich.
Greif diesem Verhandeln nicht vor.
Und da muss ich dazu sagen, was auch extrem hilft, ist halt im Vorfeld mit den Leuten wirklich halt schon abzuklären, was ist das Budget. Das tun sie recht ungern manchmal.
Aber das funktioniert oft nämlich gut über Leute, die am Projekt beteiligt sind, aber nicht in der leitenden Position.
Und die mit
das
dir arbeiten
ich letztens
wollen.
Gemacht.
Und die mit dir arbeiten wollen.
Genau, aber eben, du fragst natürlich nicht die Chefin, was ist der Preisrahmen, sondern du fragst die Projektmanagerin, was zahlt denn ihr normalerweise?
Da habe ich mir am Anfang aber auch sehr schwer getan, das ist wahrscheinlich für Leute, die irgendwie von BWL kommen und so Geldorientierung haben, auch, glaube ich, eine komplette Selbstverständlichkeit, einfach nach den Dingen zu fragen, oder? Und ich habe aber urlang wirklich schwer getan, einfach zu fragen, du, was ist denn jetzt eigentlich der Budgetrahmen? Weil natürlich, das hat natürlich den vollen Einfluss drauf, welches Angebot du legst.
Ja.
Ja? Also wir haben schon, du kriegst schon so Clues, ja, weil irgendwas müssen sie dir ja sagen. Aber es ist einfach so hilfreich, einfach zu sagen, wo bewegen wir uns dann jetzt? Was ist denn die obere und die untere Grenze?
Ja.
Um halt wirklich einen Preis zu finden, der für dich selber funktioniert.
Weil am Anfang, oder auch einen Projektrahmen zu finden, der innerhalb von diesem Preis rahmen kann.
Wir haben die ersten 3 Jahre uns wahrscheinlich um 40% unterkauft. Heißt das? Unterverkauft.
Unterwertverkauft.
Unterwertverkauft. Ja, 100%.
Einen anderen Tipp habe ich noch, was sehr, sehr hilfreich ist. Wir haben ganz oft quasi Konzept- oder Ideebesprechungen, die eine Person von uns macht, die so quasi im Vorab ein grobes Konzept klären sollen, was denn da passieren könnte. Und innerhalb von diesen Konzeptbesprechungen fragen die Leute natürlich auch, was wird denn das kosten?
Ah, okay. Das stimmt.
Und meine Taktik, und die funktioniert perfekt, ist zu sagen, ich bin ganz ehrlich, ich bin wahnsinnig schlecht da drin, die richtigen Preise zu verlangen. Mein Kollege schimpft mich deswegen immer. Deswegen möchte ich dazu nichts sagen. Oder es reicht auch, man muss sie nicht selber so klein machen. Ja. Man kann auch einfach sagen, das muss ich mir erst durchrechnen.
Und es entspricht auch der Wirklichkeit.
Es stimmt ja auch, genau. Aber bevor ich dann anfange, irgendeinen Preis zu sagen, über den ich mich dann im Nachhinein ärgere, weil wenn mal was ausgesprochen ist, dann ist es ausgesprochen.
Der Medientrainer, für den wir gearbeitet haben, hat immer gesagt, wenn mit
Kommunikation
ist wie Zahnpasta.
Na, Senf. Bei mir hat immer gesagt
bei
Senf.
Bei dir Senf, bei mir war die Zahnpasta. Wenn es mal aus der Tube draußen ist, das Gesagte, dann kriegst du es nicht mehr zurück ein.
Genau.
Und das ist eigentlich perfekter Ausspruch genau für diese Situation. Weil das haben wir wirklich auch wirklich übers mühsame, weiß ich nicht, Lebenserfahrung, wie nennt man das, einfach lernen müssen. Über mühsamste Lebenserfahrung. Wenn du nicht genau, die Frage nach deinem Preis wird kommen und entweder hast du den richtigen Preis dir schon durchkalkuliert und parat oder zumindest nennst einen, der drüber ist, wie das, was es eigentlich ist, oder du sagst nichts. Weil was uns immer uroft passiert ist, ist, dass ich so halbgare Preise nenne.
Ja.
Aus dem Gefühl, ich muss jetzt
so, das ist so, Pi mal Daumen.
Schaut aus, 700 Euro. Und nachher kommst du irgendwie ins Büro und erklärst es dann deinen, in meinem Fall meiner Mitstreiterin, was du für einen Preis gesagt hast und schämst dich richtig dafür. So, Iris, es tut mir leid, das ist mir einfach rausgerutscht.
Genau.
Jetzt ist mir einfach rausgerutscht.
Wie Senf aus der Tube.
Ja, und da haben wir, das ist jetzt, würde ich sagen, seit 2 Jahren machen wir das eigentlich. Oder?
Der Verweis auf eine höhere Autorität, ich kann das jetzt nicht beantworten, ich melde mich morgen.
Und das ist auch
super, funktioniert
super,
und alle sind zufrieden.
Es ist sehr, sehr wichtig, dass man auf eine Autorität verweist. Das kann ich jetzt nicht entscheiden.
Und das Gute ist nämlich, man kann daran anhängen, eine Frage zum Beispiel, was ist denn euer Preisrahmen? Ich kann das jetzt nicht entscheiden, aber ihr könnt es mir ja sagen, was euer Preisrahmen ist.
Direkt sein, das ist das Wichtigste gewesen. Oder ist immer nur das Ritter. Einfach so mit dieser, es ist gar keine Unverschämtheit, aber mit dieser Ehrlichkeit so, Leute, irgendwo müssen wir uns jetzt
einigen.
Nein, irgendwo braucht es da jetzt Griffigkeit. Irgendwo müssen wir einfach wissen, wie ist der Preisrahmen. Also ich komme gerade wieder zum zweiten Punkt eigentlich zurück. Mhm. Aber die hängen natürlich zusammen. Ja. Aber keine halbgaren Preise nennen. Das ist die Katastrophe. Mhm. Bist du deppert, wie ich mich oft geärgert habe. Ich bin schon mal so eingefahren, in Wirklichkeit.
Gibt es noch mehr?
Das war der dritte.
Denk auch in die Zukunft, das würde ich sagen.
Denk in die Zukunft.
Ich meine, mittlerweile ist das vielleicht sehr viel einfacher, weil wir gerade alle eine Inflation miterleben und verstehen, was es bedeutet, wenn man Preise vor einem Jahr vereinbart hat und jetzt Projekte abarbeitet, wo die Preise vor einem Jahr festgelegt worden sind und die Tomatensoße im Supermarkt 3-mal so viel kostet, aber die Preise halt immer noch die gleichen sind. Also schlag immer was drauf. Für die Zukunft.
Das stimmt total.
Wenn Projekte sich über einen längeren Zeitraum ziehen.
Und wenn du so drauf bist wie wir, dann stell dir immer die Frage, definiere ich diesen Preis jetzt gerade über meine tatsächliche Dienstleistung, die ich bereit bin, für die andere Seite zu tätigen, oder definiere ich den Preis gerade über meinen Selbstwert? Definiere den Preis gerade drüber, weil ich irgendwie, und das ist aber legitimer Punkt, dass ich möchte das Projekt machen. Ich möchte dieses Projekt durchführen. Und dann hat man von Grund schon irgendwie, man kriegt Möglichkeiten, das passiert uns ja auch. Überhaupt, wenn man am Anfang anfängt, überhaupt was zu tun, ist ja eigentlich jeder Auftrag eine Möglichkeit. Oder? Man hat das Gefühl, irgendwie hat man das Gefühl, danke, dass ich für die arbeiten darf. Oder? Du schenkst mir jetzt die Möglichkeit, mich selbst zu verwirklichen. Ja? In einer gewissen Weise. Und da muss man sich wirklich immer die Frage stellen, wie kommt dieser Preis zustande? Mache ich diesen Preis tatsächlich, weil ich realistisch damit kalkuliere, wie viel Zeit ich brauche, wie viel Kreativleistung ich reinstecke? Oder kommt dieser Preis zustande, weil ich dieses Projekt unbedingt durchführen will und irgendwie das Gefühl habe, naja, so viel Geld kann ich eigentlich nicht verlangen, was es kosten würde, weil ja, irgendwie, dann muss ich ja liefern oder keine Ahnung, aber irgendwie, ich traue mich gar nicht, diese Kurzbitte haben, so, dass das jetzt kostet. Weil was ist, wenn ich nicht gut genug bin für dieses Projekt?
Ich würde noch gerne was dazu fügen. Mhm. Das fällt mir gerade auf. Nur weil du etwas gerne machst, heißt das nicht, dass du weniger Geld verlangen musst. Mhm. Nur weil deine intrinsische Motivation groß genug ist, heißt das nicht, dass die quasi extrinsische, die Geldmotivation nicht genauso groß sein darf.
Der hat es am Schluss so einfach so eine...
Toll, ha?
Toll. Das ist einfach so super zusammengefasst.
Ja, schön.
Da ist mir noch was eingefallen, aber das sprengt jetzt, glaube ich, den ganzen Rahmen.
Zack.
Ich hab's vergessen. Ich schwöre, es war urintelligent, es war so wahnsinnig gescheit. Ich habe mir gedacht, boah, das muss ich noch irgendwo unterbringen.
Mir ist noch ein Buch eingefallen, das jetzt den Rahmen sprengen würde, aber ich glaube, das wäre super für eine eigene Folge. Mhm. Da geht es nämlich ums Verhandeln.
Mhm, das Verhandlungsbuch.
Das Verhandlungsbuch.
Unser Verhandlungsbuch.
Kannst dich erinnern.
Sollen wir schon sagen, wie es heißt?
Ja.
Nein, wir machen einen Cliffhanger.
Cliffhanger.
Aber es hat einen englischen Namen. Englischen Namen. Okay, liebe Leute, das war diese Folge. ich hoffe, wir haben heute haben wir so dieses Klischee des Quatsch-Podcasts.
Nein, erfüllt. Heute haben wir das Klischee erfüllt, dass wir zwei Gründerinnen sind, die von Business, nämlich nicht nur keine Ahnung, kein Mindset für Business haben.
Ja, aber irgendwas funktioniert dann doch.
Ja, weil man muss kein Money-Mindset haben. Das ist eh verrückt, warum funktioniert es denn trotzdem?
Es ist schon der Jingle zum Aus. Es ist jetzt schon vorbei. Okay. Folgt uns auf LinkedIn.
Ah, ja,
schreibt uns auf Instagram. Und bitte bewertet diesen Podcast. Bitte, bitte, bitte bewertet diesen Podcast. Ich bitte euch, das ist so würdelos, aber ich bitte euch sehr würdelos in den Podcast-Apps, weil das hilft einfach total. Mhm. Okay, liebe Leute.
Nicht unserem Selbstwert.
Wir wünschen euch wunderschöne zwei Wochen. Bleibt stark, bleibt selbstbewusst und was ist denn das dritte? Braucht immer drei Adjektive.
Das haben wir auch beim Medientrainer gelernt.
Ja,
es braucht immer einen Dreiklang.
Sag den dritten Klang.
Seid liebevoll.
Perfekt. Bis in zwei Wochen bei Business What the Fuck.
Tschüss.
Tschüss.